Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, Isa hat ja gerade schon angedeutet, mich hat die Woche oder die letzten zwei Wochen ein bisschen eine Erkältung erwischt gehabt. Ich denke, heute Morgen geht es mir wieder richtig gut im Verhältnis zu den letzten Tagen. Dafür bin ich sehr dankbar. Kein Corona, ich habe heute Morgen nochmal einen Test gemacht, also ist alles okay, nur eine Erkältung. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Manchmal schlägt einfach mal ein Beruf mit durch. Ferri, kannst du mal den ersten Bild zeigen? Was mag denn das wohl sein? Könnt ihr es erkennen?
Stützfundament.
Ein was?
Ein Stützfundament.
Ja, das ist ein. Kann ich das nächste Bild zeigen? Da ist es bearbeitet. Da hat man schon Hand angelegt. Das ist die Oberkante von einem Pfahl. Darauf wurde ein, da gibt es ungefähr 80 Stück davon, da wurde ein großes Gebäude drauf errichtet, weil der Boden, der da ansteht, an der Oberfläche nicht genügend tragfähig ist. Für ein Einfamilienhaus hätte es locker gereicht, aber nicht für ein großes Industrieprojekt. Und dann war die Frage, wo gründet man denn, wenn der Boden nichts taugt? Wir haben in 8 Meter Tiefe den Felsen gefunden. Also dieser Bohrpfahl ist circa 8 Meter lang und gründet unten auf dem Felshorizont. Man musste sich dafür entscheiden, weil sonst das Gebäude so nicht funktioniert hätte. Und ich muss euch sagen, solch eine Gründung ist mit viel Aufwand verbunden. Ein Geologe war da, der hat Probebohrungen genommen. Kernbohrungen wurden im Labor untersucht. Der Kampfmittelräumdienst war da, hat das ganze Gelände durchgemessen, damit wir beim Bohren nicht auf eine Bombe treffen. Zum Glück haben wir keine gefunden. Die große Bohrmaschine musste herbeigeschafft werden. Die stehen auch nicht bei jedem Bauhof irgendwo rum. Dann wurden diese Löcher gebohrt, die Bewehrung reingestellt, ausbetoniert. Man hat pro Tag, zwei so Löcher geschafft mit einer Bohrmaschine. Diese Erstellung dieser Pfähle ist ziemlich teuer. Und da fragt man sich, was erhält eigentlich der Bauherr für sein Geld? Außer der Zusicherung des Statikers, dass das alles notwendig sei und auch sicher. Er sieht nur wirklich hässliche Betonköpfe am Anfang. Einige Wochen später sieht er nicht mehr diese, die verschwinden unter Beton. Alles, was da vergraben ist, wird er hoffentlich nie wieder sehen. Warum habe ich also als Bauherr frage ich mich dann, warum habe ich dann mein vieles Geld hier da verbuddelt? Ist dadurch mein Gebäude schöner? Ist es repräsentativer? Kann ich im Gebäude mehr produzieren? Könnte man sich diese aufwendigen Fundamente nicht sparen? Solange alles gut geht und keine besonderen Lasten auftreten, sieht man keinen Unterschied an einem Gebäude, das gute oder schlechte Fundamente hat. Meistens jedenfalls. Ich habe mal auf einer Baustelle ein großes Gebäude gesehen, da hat man nach einer halben Höhe aufgegeben, weil die Fundamente nachgegeben haben und das ganze Gebäude stand schief und nach 10 Jahren stand es noch als 20 Meter hohe Ruine da. Also, da ist nicht zu spaßen. Der heutige Predigttext geht auch um ein Fundament oder um Fundamente. Zeig ich mal den Predigttext. Der kommt in der Perikope, ist er heute vorgeschlagen. Ich habe nur 2 Verse hinzugefügt, den Vers 28 und 29. Die 2 waren in der Perikope nicht vorgesehen. Matthäus 7, 24 bis 29. Darum, Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, könnte auch sagen einem klugen Menschen, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Wer diese meine Rede hörte und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesu diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Liebe Gemeinde, in manchen Bibeltexten ist es ziemlich wichtig, wo sie stehen. Unser Text steht am Ende von drei Kapiteln im Matthäusevangelium, die wir als Bergpredigt bezeichnen. Mit diesen sechs Versen schließt Jesu die Bergpredigt ab. Und er gibt damit der Bergpredigt ihren Platz in unserem Leben. Jesu hat in der Bergpredigt zu vielen Themen Stellung bezogen. Kennt ihr ja fast alles. Salz, Licht, vom Töten, vom Ehebruch, vom Schwören, Vergelten, Feindesliebe, vom Beten und vieles mehr. Jesu hatte umfassend gelehrt und mit der Aufforderung geschlossen, ihr habt gehört, lebt danach, und wer es beim Hören belässt, baut auf Sand. Wer es beim Hören belässt, baut auf Sand. Und seine Zuhörer waren darüber entsetzt. Wie geht es uns mit der Lehre Jesu heute? Können wir das Entsetzen der damaligen Zuhörer verstehen? Da frage ich mich, tue ich das, was Jesu lehrte, was ich in Auslegungen, ich habe mal so nachgerechnet, ich müsste in meinem Leben bisher vielleicht 1500 Predigten gehört haben, tue ich das, was da ausgelegt worden ist? Was ich in vielen Büchern gelesen habe, oder auch in vielen Gesprächen im Hauskreis diskutiert habe. Ich muss mich fragen lassen, wo ist mein Tun? Sein Fall war groß, beschreibt Jesu das Schicksal des Bauherrn auf dem Sand. Ein Fall, ein Absturz. Um den geht es Jesus in seinem Gleichnis. Da ist jemand in einer Krise einen gewaltigen Absturz erlebt, weil sein Lebenshaus auf Sand und nicht auf Felsen gegründet ist. Es kommt also auf das Fundament an im Zusammenspiel mit dem Untergrund. Damit steht und fällt das ganze Gebäude. Da hilft der ganze schöne Schein der Fassade, der Fliesen und der Einrichtung nichts, wenn das Fundament nicht trägt. Das Haus auf dem Felsen ist krisenfest. Das kann man so schnell nicht erschüttern. Da stürzt man nicht so schnell ab, sagt Jesus und erklärt mit einfachen Worten, was das für ein Fundament ist, dass das so stabil ist. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Felsen baute. Jesu Worte hören und auch tun. Das ist nach seiner Aussage das Fundament. Nur hören und nichts tun, das ist ein Scheinfundament, das mehr verspricht, als es ertragen kann. Glauben und Handeln gehören zusammen. Das sollte man, das kann man nicht trennen. Mein Handeln, aber auch mein Nichthandeln wird immer Konsequenzen haben, positive oder auch negative. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus zu Beginn der Bergpredigt. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Kann Salz eigentlich seine Wirkung verlieren? Also reines NaCl würde ich mal sagen, nein. Das ist eigentlich nicht möglich. Ich habe aber im Salzwerk immer wieder zu tun und da habe ich was dazugelernt. Das Steinsalz, das dort unter Tage abgebaut wird, ist immer verunreinigt. Wie auch das Salz zur Zeit Jesu immer verunreinigt war. Und die Verunreinigungen sind nicht salzig. Sie sind unnütz. Man kann mit ihnen überhaupt nichts machen. Ich kenne es aus dem Salzbergwerk, das wird rausgeholt in großen Anlagen und kommt dann wieder unter Tage und wird wieder als Bergversatz in große Kammern geschüttet. Das landet wieder unter Tage. Auch damals bei Jesu wurden die Verunreinigungen weggeworfen, denn damit konnte man nichts anfangen. Wir können also unsere Wirksamkeit in der Welt verlieren. Welche Bedeutung in Gottes Plan haben wir dann noch? Oder noch drastischer, ebenfalls ein O-Ton der Bergpredigt: jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen. Harte Worte, aber als Christ, der auch von der Reformation geprägt ist, wie wir alle wahrscheinlich hier, gehen dabei meine Warnglocken an, wenn ich solche Sachen selber sage. Hat uns Luther nicht auf Paulus hingewiesen, dass wir ohne Werke allein durch Glauben von Gott gerecht werden? Aber hier stellt sich nicht die Frage, ob Gott uns annimmt, sondern ob mein Lebenshaus ein stabiles Fundament hat. Jesus hat in unserem Text dem Tun eine große Bedeutung gegeben. Wenn ich weitere Beispiele der Bergpredigt höre, wie: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete auch die andere dar, oder wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig, muss ich das können? Muss ich das immer können, um am Reich Gottes teilhaben zu haben oder ein gelingendes Lebenshaus zu errichten? Ich bin der festen Überzeugung, dass es in Jesus nicht um eine Drohpädagogik geht. Es geht nicht darum, Gott durch unseren Lebenswandel zu überzeugen. Es geht Jesus um gelingendes Leben. Natürlich auch im Hinblick auf ewiges Leben, aber nicht weniger um gelingendes Leben hier und jetzt, das auf meine Umwelt ausstrahlt. Wieder eine Aussage der Bergpredigt: lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Können wir mit unserem Handeln, unserem Glauben und unserer Hoffnung für die Mitmenschen bezeugen, dass Jesus Christus unser Herr ist? Strahlen wir dieses Licht aus? Liebe Gemeinde, gelingendes Leben. Ich möchte mit dieser Formulierung nicht den Eindruck vermitteln, dass ein an einer Weisung Jesus orientiertes Leben problemlos sei, dass keine Erschütterungen im Leben auf uns warten, dass wir Leben ohne Gegenwind, Rückschläge und Verletzungen führen könnten. Das Bild vom Hausbau zeigt uns etwas anderes. Es wird Stürme, Wassermassen und Erdbeben geben. Das ist auch eine Wahrheit, die uns dieses Bild zeigt und auch zumutet. Kein menschliches Leben ist von diesen Gefahren und Leid gefeit. Ein Leben ohne Stürme, ohne Momente, in denen alles zu wanken scheint, ein solches Leben gibt es nicht und ist uns auch nicht versprochen. In solchen Lebensphasen, wenn es hart auf hart geht und kommt, sind es eben nicht allein unsere theoretischen Ansichten und Überzeugungen, die den Ausschlag geben, sondern unser konkretes Tun. Einige zentrale Aussagen Jesu in der Bergpredigt, die bei Sonnenschein etwas blauäugig daherkommen, entfalten vielleicht erst bei Stürmen in unserem Leben ihre eigentliche Kraft. Nochmal Zitat: Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch dar. Gewaltspiralen durchbrechen, aus der Opferrolle, aus der Rolle des fremdbestimmten Unterdrückten auszubrechen, ohne selbst zum Täter zu werden. Vielleicht gelingt es uns erst dann, das Anliegen hinter dieser Forderung Jesu zu begreifen. Wenn wir dies nicht als christlichen Gemeinplatz leben, sondern dann, wenn wir selbst in einer gewaltbelasteten Situation verstrickt sind und nach einem Ausweg suchen. Ein Ausweg, der weder unseren Gegenüber noch uns selbst die Würde nimmt. Zitat: Wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, du bist des höllischen Feuers schuldig. Beim ersten Hören klingt dies nach einem völlig überzogenen, beinahe lächerlichen Drohung. Diese Aussage entfaltet seine ganze Wahrheit, wenn ein schwelender Konflikt, der mit wenigen unbedachten Worten begonnen hat, hochgekocht ist, sodass wir uns bereits hier einander das Leben zur Hölle machen. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mensch, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, all die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war aus Fels gegründet. Noch einmal die Frage: Muss ich das können? Muss ich das immer schaffen? Im Bild vom Hausbau, wie es Jesus verwendet, klingt es ja so, als würde man ein für alle Mal sein Lebensfundament legen und damit Sturm und Platzregen entweder unbeschadet überstehen oder heillos untergehen. In dieser Gegenüberstellung, diesem Kontrast von Gedeih und Verderben, wird zur Entscheidung aufgerufen. Es wird sogar eine Entscheidung provoziert. Und diese Schärfe soll auch nicht genommen werden, diese Aussage. Aber liebe Gemeinde, dieses Bild hat natürlich auch seine Grenzen. Es gilt, dass unser Hausbau im Hier und Jetzt ein Leben lang eine Baustelle bleibt. Unser Lebenshaus verändert sich fortwährend, vielleicht kann man sagen, von Tag zu Tag und benötigt immer wieder neue, tragfähige Fundamente. Wir sollten für unser Lebenshaus uns immer wieder neu auf die Suche nach diesem Fels machen. Es wird Bereiche geben, in denen es mehr und mehr gelingt, auf die Worte Jesu zu bauen. Es gibt andere Bereiche, an denen wir immer wieder neu scheitern. Manchmal helfen uns Stürme in unserem Leben zu sehen, wo wir in der Vergangenheit auf Sand gebaut haben, wo wir an unseren Fundamenten arbeiten müssen oder dass wir erkennen, wo wir auf tragfähigem Fels gegründet haben. Ihr habt vorher das Bild gesehen. Ich kann euch sagen, Fundamente machen ist ein schmutziges Geschäft. Ein anstrengendes Geschäft. mit viel Mühe verbunden. Und dieses Bild ist für mich ganz wieder neu klar geworden. Ich muss mich mühen in meinem Leben, diese Fundamente zu finden und legen zu können. Das ist nicht einfach. Dafür müssen wir uns schon anstrengen. Zum Abschluss. In der Bergpredigt hat zwischen all den Forderungen und Aufforderungen von Jesu auch das Gebet seinen Platz. An zentraler Stelle das Vaterunser. Vielleicht kann uns dies daran erinnern, bei aller Radikalität und Ernsthaftigkeit der Weisungen Jesu dürfen wir doch jeden Tag neu um Vergebung bitten. Jeden Tag neu anfangen. Wir haben jeden Tag die Chance, aus Vergangenen zu lernen und Eingestürztes wieder aufzubauen. Stabiler als vorher. Und die Kraft, unser Lebenshaus zu bauen, die müssen wir nicht selbst schaffen. Wir dürfen uns jeden Tag neu erbitten und diese Kraft wird uns geschenkt. Wer diese meine Worte hörte und danach handelt, ist wie ein kluger Mensch, der sein Haus auf Felsen baut. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Felsen gegründet. Amen.